Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Auszubildende Schüler und Studierende, sie alle können, wenn sie einen finanziellen Zuschuss brauchen, einen BAföG-Antrag stellen. Doch immer weniger füllen auch tatsächlich einen aus. Die Zahl der BAföG-Empfänger sinkt. Das müsste nicht so sein. Schließlich hat die Bundesregierung eine Reform auf den Weg gebracht. Seit gut einem Monat ist die BAföG-Novelle in Kraft. Was können Studierende erwarten und wer sollte jetzt noch schnell einen Antrag stellen? Dazu gleich mehr in unserer Sendung. Außerdem blättern wir in einer Streitschrift zum Bildungssystem, schafft die Schule ab, so der provokante Titel, und wir werfen einen Blick nach Südafrika und fragen, welche Chancen haben dort hochmotivierte Akademiker? Seit einigen Jahren sinkt die Zahl der BAföG-Empfänger, wie heute bekannt wurde, allein in Berlin im vergangenen Jahr wieder um 5,3%. Das heißt, in der Hauptstadt profitieren nur noch rund 51.000 Schüler und Studierende von der staatlichen Unterstützung, die das Bundesausbildungsfördergesetz, kurz BAföG, regelt. Mit der BAföG-Novelle, die Mitte Juli in Kraft getreten ist, soll sich das bundesweit ändern. Mehr Anspruchsberechtigte, höhere Fördersätze. Das hört sich alles gut an, allein die Realität ist kompliziert. Davon allerdings sollte sich keiner abhalten lassen. Deshalb habe ich mit Gottfried Krebs gesprochen, dem Leiter der Abteilung Studienfinanzierung, Ausbildungsförderung des Studierendenwerkes Thüringen. Er hat mir auch erklärt, weshalb Schüler und Studierende und Azubis unbedingt noch in diesem Monat einen BAföG-Antrag stellen sollten.
Da wir das Monatsprinzip im BAföG haben, das heißt also, dass ich erst ab dem Monat, in dem ich den BAföG-Antrag einreiche, auch den Anspruch habe, egal wann darüber entschieden wird, ist es natürlich notwendig, dass Schüler und Studierende so schnell wie möglich den BAföG-Antrag einreichen. Für Schüler gilt das jetzt eigentlich auch schon ab August, weil BAföG wird immer für ein Schul- oder ein Studienjahr geleistet. Das Schuljahr beginnt üblicherweise schon im August, sodass also jetzt die Schüler den BAföG-Antrag stellen müssen, um ab August auch die Ansprüche zu haben. Bei Studenten gilt es, wenn es um einen neuen Antrag gilt, die müssen den dann spätestens im Oktober einreichen.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie jetzt in so einer Art Hauptantragsphase stecken, viele Studenten die Anträge stellen. Es wird möglicherweise dazu kommen, dass der eine oder andere, vielleicht der studiert an der Universität, im Oktober noch keine Bewilligung hat. Kann das sein?
Sie sagen es richtig. Wir haben da, weil üblicherweise die Studenten und Studentinnen zum Wintersemester ein Studium aufnehmen, jetzt die Hauptantragsphase. Die gesetzliche Vorgabe ist, dass circa 2 Monate nach der Antragstellung das erste Geld fließen muss.
Und wenn dem nicht so ist?
Also ich muss innerhalb von 2 Monaten an sich entscheiden als BAföG-Amt. Kann ich das nicht, weil noch Unterlagen fehlen, weil ich mit der Bearbeitung einfach im Rückstand bin, dann muss aber auf jeden Fall eine Abschlagszahlung kommen. Das gewährleistet ist, dass die Studenten zu Beginn ihres Studiums, vorausgesetzt natürlich, die haben rechtzeitig einen BAföG-Antrag gestellt, nicht ohne Förderung dastehen.
Der Höchstsatz, so ist es in der Novelle vorgesehen, steigt von 735 auf 861 Euro im Monat, aber das nicht sofort. Wie kann man da durchblicken? Wann bekommt man mehr?
Also die BAföG-Novelle, die 26. sieht eine Änderung des BAföGs in 3 Schritten vor. Und im ersten Schritt wird das BAföG auf einen Höchstsatz von 853 Euro jetzt im Jahre 2019 angehoben. Der zweite Schritt, Anhebung auf 861 Euro im Maximalbetrag, ist dann für nächstes Jahr vorgesehen. Bei den Freibeträgen ist es sogar noch etwas komplizierter. Da haben wir einen ersten Schritt jetzt, einen zweiten Schritt mit der Anhebung der Freibeträge vom Einkommen der Auszubildenden und vom Einkommen der Eltern, Ehegatten oder auch Lebenspartner. Da ist es also so, dass wir den ersten Schritt dieses Jahr gehen, den zweiten Schritt nächstes Jahr und sogar einen dritten Schritt im Jahre 2021.
Warum so kompliziert?
Das können wir nur vermuten. Wir haben 2021 die nächste Bundestagswahl und es ist schöner, in dieser Zeit noch auf eine Erhöhung zurückzugucken, als wenn man sagen muss, die letzte Aktion der Bundesregierung hat im Jahre 2019 stattgefunden. Das ist aber, wie gesagt, eine Mutmaßung nur.
Kommen wir nochmal auf die Einkommensgrenzen, die Sie angesprochen haben. Die Einkommensgrenzen für das Einkommen, das eigene, das des Ehepartners und das der Eltern. Können Sie da Zahlen nennen? Kann man sich da in irgendeiner Weise orientieren?
Ja, beim Einkommen des Auszubildenden gibt es also eine klare Einkommensgrenze. Die liegt aktuell noch bei ca. 5.400 Euro im Jahr. Beim Einkommen der Eltern haben wir aktuell einen Freibetrag von 1.715 Euro monatlich und der steigt eben in drei Schritten bis im Jahr 2021 auf 2.000 Euro monatlich. Wohlgemerkt, das ist dann Abzug vom Einkommen nach Steuern.
Insofern kann man da dann natürlich nicht sagen, wie es mit dem Bruttoeinkommen aussieht.
Nein, das ist ein großes Problem für uns auch in der Beratung, weil wir selbstverständlich immer wieder nach festen Einkommensgrenzen gefragt werden. Das BAföG ist leider an der Stelle ein kompliziertes Gesetz, das aufgrund vielfältiger Freibeträge, sprich wie viele Kinder sind da, in was für einer Ausbildung befinden die sich? Habe ich eventuell noch Kosten aufgrund einer Scheidung? Habe ich noch Eltern, die ich mitversorgen muss? Und so weiter und so fort. Ist es uns schlichtweg unmöglich zu sagen, zum Beispiel ab 50.000 Euro brutto gibt es keinen Anspruch mehr. Wir sagen sogar, stellt zu Beginn des Studiums auf jeden Fall mal einen BAföG-Antrag selbst.
Jeder Student
an sich. Denn selbst wenn der Betrag nur sehr niedrig ist, der dabei rauskommt, wenn ich also nur 10 Euro monatlich bekomme, das ist unser Mindestbetrag, rechtfertige ich dadurch schon einen Antrag auf Erlass von den Rundfunkgebühren zum Beispiel.
Wenn man einen Antrag stellt und am besten einen Antrag mit persönlicher Beratung, dann hat das viele Vorteile. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Online-Antrag zu stellen. Da gab es zeitweise massive Probleme. Wie sieht das jetzt da aus auf diesem Feld?
Auf diesem Feld muss man sagen, treibt der Föderalismus in Deutschland leider noch seine Blüten. So haben wir jetzt in Thüringen seit diesem Jahr endlich auch einen Antrag zur Verfügung, aber der dient nur der Antragstellung für ein Studium in Thüringen. Von der Situation, dass es einen Online-Antrag für ganz Deutschland gibt, sind wir leider noch einige Jahre entfernt. Deswegen können wir an der Stelle nur sagen, dass man je nach Bundesland schauen muss, was für Möglichkeiten der Online-Antragstellung bestehen.
Das ist eine eher traurige Antwort, muss man sagen.
Ja, das ist leider so.
Das Ziel dieser BAföG-Novelle ist, so hat es die Bundesbildungsministerin Karliczek gesagt, mehr Menschen staatliche Unterstützung anbieten zu können, damit sie studieren können, ihre Ausbildung machen können. Ist dieses Ziel Ihrer Ansicht nach erreicht?
Wie sagt man so schön, das wird sich herausstellen. Denn wir haben folgendes Problem. Wir haben die letzte grundlegende Reform der Ausbildungsförderung im Jahre 2001 gehabt. Seitdem wird in mehreren, aber auch sehr kleinen Schritten gestückelt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass leider für viele Studierende und vor allen Dingen auch von deren Eltern das BAföG nicht mehr als verlässliche Finanzierungsquelle wahrgenommen wurde.
Wird sich das ändern?
Wir hoffen es. Die Schritte, die jetzt getan wurden, das muss man ganz klar sagen, sind nicht klein. Es wurde beim Bedarfssatz und auch bei den Freibeträgen durchaus spürbar nachgebessert. Auch beim Freibetrag vom Vermögen, was allerdings erst nächstes Jahr in Kraft treten wird. Sodass wir durchaus hoffen, dass sich dies auch bei den Studenten und Studentinnen und ihren Eltern rumspricht. Dass man doch wieder auf dieses Mittel zurückgreifen darf.
Was ist denn für Sie aus Ihrer Erfahrung heraus der Hauptgrund, weshalb die Antragstellung bei BAföG zurückgegangen ist?
Wir sehen diese Entwicklung seit 2016, dass es immer stärker zurückgeht.
Und was hat das für Gründe?
Die Gründe liegen zum einen darin, dass die BAföG-Antragstellung noch immer sehr kompliziert ist, trotz Online-Antrag und allem. Wir haben leider ein sehr kompliziertes Gesetz mit vielen Beteiligten, haben sehr viel abzufragen. Das ist also der eine Grund. Der andere Grund ist, dass viele Studenten und Studentinnen die Angst vor Verschuldung haben. Jetzt muss man natürlich wissen, BAföG wird zu 50% geschenkt. Es ist Zuschussleistung und zu den anderen 50% als Darlehen geleistet. Und wenn Menschen Darlehen hören, dann stellen sich meistens schon die Nackenhaare auf. Weil welcher junge Mensch will sich schon verschulden?
Aber es gibt ja so eine Deckelung beim BAföG. Die liegt ja, glaube ich, bei 10.000 Euro. Das ist geblieben.
Das ist jetzt auch noch verbessert worden. Es gibt eine Rückzahlungsrate von 130 Euro monatlich. Und derjenige, der jetzt BAföG-Leistung erhält, muss maximal 77 Monatsraten zurückzahlen. Macht er die Maximalrate von 130 Euro, kommen klar diese 10.000 und 10 Euro zustande. Muss er weniger zurückzahlen, weil seine Einkommenssituation nichts anderes erlaubt, dann ist er auch nach diesen 77 Monatsraten fertig mit der Rückzahlung. Das heißt, er kann selbst diese Deckelungsbeträge unterschreiten. Wir sagen immer, BAföG ist auch nachlaufend in der Zeit der Darlehensrückzahlung eine Sozialleistung. Nur das muss man auch immer wieder geradezu gebetsmühlenartig sowohl den Eltern als vor allem den Antragstellern nahebringen. Man braucht keine Angst vor Verschuldung zu haben. Denn wenn man nicht zurückzahlen kann, da kommt kein Gerichtsvollzieher, nichts, dann muss man nicht zurückzahlen.
Das heißt, Sie plädieren dafür, sofort möglichst schnell einen BAföG-Antrag zu stellen, das allen Studierenden, allen Azubis, allen Schülern.
Auf jeden Fall.
Klare Worte von Gottfried Krebs, Leiter der Abteilung Studienfinanzierung, Ausbildungsförderung des Studierendenwerkes Thüringen. Bücher über das Bildungssystem, vor allem über die Schule, verkaufen sich besonders gut, wenn sie einen provokanten Titel haben. Und das hier ist so einer: Schafft die Schule ab. Und im Untertitel geht es entsprechend weiter, warum unser Schulsystem unsere Kinder nicht bildet und radikal verändert werden muss. Der Autor heißt Oliver Hauschke. Er ist selbst Lehrer, hat jahrelang im Klassenzimmer, aber auch als Schulleiter gearbeitet und lebt in der Nähe von Hamburg. Dort hat ihn mein Kollege Armin Himmelrath besucht, der nach der Lektüre der Streitschrift mehr wissen wollte von Oliver Hauschke.
Oliver Hauschke braucht noch nicht einmal zwei Seiten, um festzustellen, dass Schulen Teil eines Systems sind, das von Grund auf falsch ist. Man solle sie einfach abschaffen, fordert er schon im Vorwort, und zwar mit nicht weniger als einer Revolution, einem Umsturz. Wer so etwas schreibt, nachdem er über 20 Jahre lang selbst als Lehrer im System gearbeitet hat, der muss enttäuscht sein, desillusioniert, vielleicht verbittert. Oliver Hauschke sitzt auf seiner Terrasse. Wie groß ist sein Frust?
Mich ärgert vor allem, dass Schulen, so wie sie jetzt sind, also die Mehrheit der öffentlichen Schulen, sich nicht reformieren lassen oder zu langsam in die Reform gehen,
sagt Oliver Hauschke. Und es klingt weniger nach Frustration als nach Fassungslosigkeit. Denn in seiner Zeit als Lehrer und Schulleiter habe er immer wieder erleben müssen, dass es zwar viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse darüber gibt, wie Unterricht besser gemacht werden könnte. Und dass es auch Modellschulen gibt, die zeigen, wie das praktisch aussehen kann. Aber
wir kriegen diese Erfahrung einfach nicht in Unterrichtskonzepte umgesetzt, in wirklich andere Schulen. Wir haben immer noch die Schulen, wie ich zur Schule gegangen bin, wie meine Eltern zur Schule gegangen sind und die kleinen Feinheiten, die immer alle anpreisen. Ja, da hat sich doch was getan. Wir machen nicht immer nur noch lehrerzentriert oder wir haben Gruppenarbeit. Das sind aber nur Kleinigkeiten, die passieren.
Mit diesen Kleinigkeiten aber, sagt Oliver Hauschke, gebe es kaum Fortschritte und die Schulen bleiben immer weiter hinter dem Anspruch zurück, Kinder auf die Zukunft vorzubereiten. Das erinnert ein wenig an die Debatte, die eine Kölner Abiturientin vor einigen Jahren lostrat. In einem Tweet hatte sie beklagt, dass sie zwar Gedichte in mehreren Sprachen interpretieren könne, aber trotz des Abiturs kaum in der Lage sei, einen Miet- oder Versicherungsvertrag auszufüllen. Oliver Hauschke zeigt da ein gewisses Verständnis.
Wir sehen ja auch, dass am Ende, also nach dem Abitur oder auch nach dem Realschul- oder Hauptschulabschluss, die Bildung nicht nachhaltig ist. Das, was man in Schule gelernt hat, ist nach wenigen Monaten, Jahren zu 90% weg. So, und das darf nicht sein. Dann ist Schule meines Erachtens Lebenszeitverschwendung für unsere Kinder.
Keine Frage, Oliver Hauschke teilt ziemlich aus in seinem Buch. Und er kommt zu einem klaren Schluss. Schüler müssen viel stärker auf eine digitalisierte Welt, auf einen ganz anderen Umgang mit Wissen und Lerntechniken vorbereitet werden. Also auf Themen wie den Umgang mit komplexen Informationen, auf die Bewertung von Nachrichten, aber auch auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Hier ist das Buch angesichts der Klimadebatte erfrischend aktuell.
Und wenn Schule das nicht leisten kann, dann gehört sie abgeschafft und müssen durch etwas ersetzt werden, Lernorte, Lernwerkstätten oder irgendwas, was diese Aufgaben erfüllt.
Den wichtigsten Hebel für den notwendigen Wandel, sagt Oliver Hauschke, hätten dabei die Eltern in der Hand. Im praktischen Schulalltag sei ihr Einfluss zwar begrenzt, aber bei der Veränderung des Systems seien sie die entscheidenden Akteure. Und gerade dieser Ruf nach mehr Elterneinfluss auf den Schulalltag dürfte bei Hauschkes Ex-Kollegen auf ziemliche Skepsis stoßen, was der Autor wiederum als Beweis für die Reformunfähigkeit des Systems aus sich selbst heraus deutet.
Die Eltern müssen politisch Druck machen, die müssen Veränderungen wollen, die müssen sagen, so wollen wir unser Kind nicht unterrichtet haben, wir wollen andere Dinge, es gibt andere Möglichkeiten und müssen den Schulen, den Lehrkräften, der Politik, den Verantwortlichen sagen, wir wollen das anders.
Seine Aufforderung an die Eltern ist deshalb klar, mischt euch ein und fordert eine stärkere Orientierung am Kind. Das liest sich stark wie eine Rückbesinnung auf pädagogische Konzepte, die in den 70er und 80er Jahren schon einmal diskutiert wurden, verbunden mit einer starken inhaltlichen Ausrichtung auf den modernen digitalisierten Alltag. Genau solche Schulen mit größeren Freiheiten und stärkerer Nutzwertorientierung wünsche er sich, sagt der Lehrer Oliver Hauschke, der selbst auch zehnfacher Vater ist. Und er übersieht dabei vielleicht ein bisschen, dass nicht alle Eltern auch tatsächlich schulpädagogische Kompetenzen mitbringen. Die Gefahr jedenfalls besteht, dass dann die Helikoptereltern den Schulalltag noch stärker zu beeinflussen versuchen, als sie das heute schon tun. Das Buch dürfte deshalb vor allem in den Lehrerzimmern für heftige Debatten sorgen. Den Streit mit seinen Kolleginnen und Kollegen nimmt Hauschke aber in Kauf, wenn damit nur endlich der Umsturz in den Schulen losgetreten wird.
Südafrika ist als Reiseziel beliebt, auch wenn der Flug dorthin den eigenen CO2-Footprint ordentlich nach oben schnellen lässt. Aber wenn man genau hinschaut nach Südafrika, dann weiß man wenig über die Menschen, wir jedenfalls, und vor allem, wie es den Menschen geht, die jahrelang dort studiert haben.
Campus und Karriere. International.
Nachdem wir in den vergangenen zwei Wochen mit unserer Serie Fachkräfte auf Wanderschaft vorbeigeschaut haben bei Arbeitsmigranten in Deutschland, in Großbritannien, Kanada, den Golfstaaten oder Argentinien, sie begleitet haben zu ihrem Job, den sie im Ausland gesucht und gefunden haben, werfen wir heute einen Blick nach Südafrika, genau dorthin, wo es gut ausgebildete und hochmotivierte Akademiker gibt, mehr als genug für die Binnennachfrage. Jana Gent aus dem Land am Kap der Guten Hoffnung.
Hochschulabsolventen in Südafrika wollen das Gleiche wie überall sonst auch.
What young people want now is employment.
Junge Leute wollen arbeiten, sagt Sanusuko Nyamende. Er ist 25, hat BWL studiert und macht derzeit eine Weiterbildung. Denn einen Job hat er nicht. Sanusuko bezeichnet sich selbst als demotiviert. Man endet doch wie diejenigen, die nicht studiert haben. Man sitzt untätig zu Hause rum. Der Blick darauf, was Bildung wert ist, ändert sich dadurch. Was soll das eigentlich, fragen sich viele. Und ist es das überhaupt wert? Der Braindrain ist massiv. Fachkräfte verlassen das Land, weil sie keine Arbeit finden. 100.000 junge Südafrikaner sind in den vergangenen Jahren abgewandert. Sie arbeiten überall dort, wo Englisch gesprochen wird. In Großbritannien, Neuseeland, Australien oder den USA. Portia Maluleke ist 26 und steht kurz vor ihrem zweiten Diplom an der Universität Pretoria. Sonderlich motiviert ist sie aber nicht. Ich sage mir manchmal, ich bin nun mal hier. Ich habe mir nicht ausgesucht, hier geboren zu sein. Wenn ich hätte wählen können, hätte ich mich für ein anderes Land entschieden. Denn hier gibt es so viele Probleme. Stellenausschreibungen führen zu Auswüchsen, die schwer vorstellbar sind, meint Portia. Mein Postfach ist voll mit Bewerbungen, aber alles nur Absagen. Ich habe keine Arbeit. Ich habe furchtbare Erfahrungen gemacht. Als Frau wird man mit so vielem konfrontiert. Man muss denen etwas geben. Das passiert gerade in Südafrika. Sexuelle Dienstleistungen wurden von ihr verlangt, wenn sie den Job hätte haben wollen. Und das auf staatlicher Verwaltungsebene. Da wundert es nicht, dass auch Emichle Kombo ziemlich düster klingt. Sie hat studiert und weil sie keine Arbeit gefunden hat, macht sie jetzt ein Aufbaustudium. Weil es so wenige Jobmöglichkeiten gibt, ist die Selbstmordrate bei jungen Menschen hoch. Natürlich nimmt sich nicht jeder gleich das Leben, aber auch Kriminalität nimmt zu. Wenn die Arbeitslosenrate steigt, dann steigt auch die Kriminalitätsrate. Das ist total verfahren. Alles ist chaotisch, die Jugend auch. Emichle ist 21 Jahre alt und hat noch keine Familie. Sie klingt ernüchtert und deshalb trägt auch sie sich mit Abwanderungsgedanken. Ich habe mehr als 100 Bewerbungen geschrieben und hatte nicht ein einziges Vorstellungsgespräch. Als Kind wird einem erzählt, Bildung sei der Schlüssel zu Erfolg. Du studierst also und nichts passiert. Ich wünschte, ich könnte Südafrika verlassen. Es gibt logistische Hürden. Aber ich würde meine Sachen packen und gehen, ohne weiter nachzudenken.
There are a lot of logistical problems with that, but I would just pack and go, no second thoughts.
Eines der größten Probleme ist für Emichle die Korruption im Land. Also, dass beispielsweise eine Führungskraft eine Stelle an einen Verwandten vergibt, statt an einen Hochschulabsolventen. Moses Timane zählt seine Bewerbungen schon gar nicht mehr. Er ist 24 und sucht weiter nach einer Stelle, obwohl er das Problem auch kennt.
It's discouraging.
Es ist entmutigend, wenn jemand den Job kriegt, der nie auf einer weiterführenden Schule war, nur weil er jemanden kennt oder verwandt ist. Junge Menschen aller Hautfarben sind davon betroffen, obwohl es inzwischen eine schwarze Mittelschicht in Südafrika gibt. Von allen jungen Menschen zwischen 18 und 26 hat jeder Zweite keine Arbeit. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt damit deutlich über der generellen Arbeitslosenquote. Und das, obwohl die Lebenshaltungskosten sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt haben. Das heißt, Grundnahrungsmittel, Elektrizität und Benzin sind konstant teurer geworden. Wenn man bedenkt, dass nach jüngsten Zahlen 2/3 der Südafrikaner jünger als 34 Jahre sind, dann versteht man, dass einige Wirtschaftswissenschaftler schon von einer tickenden Zeitbombe sprechen. Moses Timane weigert sich aber, die Hoffnung aufzugeben. Er klingt entschlossen, wenn er das hier sagt.
We can be hopeless.
Wir können nicht hoffnungslos sein, aber es muss sich vieles ändern. Jetzt wächst die Wirtschaft nicht. Jetzt sind wir arbeitslos. Jetzt ist es an der Zeit. Vieles steht und fällt aber mit politischen Entscheidungen. Südafrikas Präsident Ramaphosa wirbt um internationale Investoren und versucht, Korruption zu bekämpfen. Gerade erst gab es Gespräche auf höchster Regierungsebene darüber, wie die höhere Bildung verbessert werden kann. Von heute auf morgen allerdings wird sich die schwierige Situation wohl kaum ändern.
Die Digitalisierung in Deutschland hat viele Seiten. Da ist die Geschwindigkeit des Internets Note 3 bis 4. Da ist die Politik und ihr Umgang mit dem Thema Note 5 bis 6. So in etwa könnte man das Ergebnis einer Forsa-Umfrage in Noten übersetzen. Gefragt wurden Bürger danach, wie sie die digitale Infrastruktur einschätzen, die Regierungsarbeit oder Angebote für digitale Bildung an Schulen. 83% der Befragten fühlen sich beim digitalen Wandel von der Bundesregierung stark im Stich gelassen. Deshalb, so unsere Empfehlung von Campus und Karriere, öfter mal bei uns reinhören oder auf unserer DLF-Campus-Seite nachschauen. Der digitale Wandel ist immer wieder Thema bei uns. Und damit geht die heutige Sendung zu Ende. Ich bin Thekla Jahn und wünsche noch einen schönen sonnigen Radionachmittag.